CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
Die Lage ist wieder ernst. Spätestens seit dieser Woche dürfte das klar geworden sein, denn neben der stetig steigenden Zahl von Corona-Fällen und Klinikeinweisungen sind es auch die Nachrichten und Mitteilungen aus der Politik, die zumindest mehr und mehr sorgenvoll klingen. Damit willkommen zu einer neuen Folge im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und zuerst blicken wir kurz auf die Fakten und Ausgangslage. Es ist Anfang November, die Inzidenz ist bundesweit bei einem Wert jenseits der 150er-Marke angekommen. Vor exakt einem Jahr, als Anfang November der damalige Teil-Lockdown begann, lag dieser Wert bei 120. Der Lockdown damals war vor allem nötig, weil noch keine flächendeckende Möglichkeit zur Impfung bestand. Jetzt gibt es die Impfung zwar, dennoch stecken sich neben der aktuell besonders betroffenen Gruppe der Ungeimpften auch immer wieder Geimpfte an. Prominente Beispiele hierfür aus Sachsen sind diese Woche Kultusminister Christian Piwarz und ein sich zunächst wohl nicht bestätigender Fall bei Ministerpräsident Michael Kretschmer, dessen Frau sich allerdings infiziert hat. Keine erfreulichen Signale senden zudem die Kliniken. Immer mehr Intensivpatienten werden auf den Stationen registriert. Ab Freitag, das steht bereits fest, wird in Sachsen die Vorwarnstufe gelten. Das ist ein Grenzwert, der überschritten wurde, der die Einführung nun kontaktbeschränkender Maßnahmen erforderlich macht, um die Kliniken vor einer möglichen Überlastung zu schützen. Soweit kurz die Lage. Jetzt spreche ich mit meinem heutigen Gast genau darüber. Mir zugeschaltet per Videoanruf der Dresdner Virologe Alexander Dalbke. Ich grüße Sie und frage direkt, ist die Lage tatsächlich so bedrohlich, wie sie gerade anhand der Zahlen erscheint?
Ich grüße Sie auch erstmal, Herr Deike. Ja, in der Tat, die Lage sieht im Moment nicht besonders rosig aus. Es ist in der Tat so, wie es jetzt auch in der Presse kommuniziert worden ist, dass die Vorwarnstufe erreicht wird und die Prognosen sogar dahingehend sind, dass wir auch auf die Überlastungsstufe hinsteuern werden. Wir machen ja zum Beispiel auch eigene Messungen im Abwasser und sehen, dass dort im Moment sehr viel Corona-Material nachzuweisen ist, was darauf hinweist, dass das in den nächsten Tagen und Wochen auch noch deutlich ansteigen wird.
Diese Messungen im Abwasser, das hatten Sie ja auch schon in den vergangenen Wellen gemacht. Kann man da Anhaltspunkte sehen, dass das vergleichbar ist oder schlimmer oder weniger schlimm?
Die Dynamik ist eher im Moment stärker als in den letzten Wellen, sodass wir also einen schnelleren Anstieg und auch jetzt schon einen höheren Anstieg sehen. Und insofern zusammen mit vielen anderen Indikatoren gehe ich in der Tat davon aus, dass wir jetzt doch nochmal in Anführungszeichen mit einem heißen Herbst zu rechnen haben.
Wie ist denn so die Lage an der Uniklinik? Sie sind ja an der Uniklinik, Ihr Labor ist an der Uniklinik sachsenweit. Ist auffällig, dass die Gesamtzahl der belegbaren Intensivbetten leicht rückläufig gewesen ist im vergangenen Jahr. Professor Albrecht, der medizinische Vorstand der Uniklinik, warnte jetzt eindringlich mit seinen Worten vor der kommenden vierten Welle, weil weniger Ressourcen und Personal zur Verfügung stehen.
Also jetzt bin ich natürlich zunächst erstmal der Mikrobiologe im Labor und übersehe nur teilweise sozusagen die klinische Situation. Aber aus unseren Krisenstabsbesprechungen ist es tatsächlich so, dass auch jetzt die Intensivbetten schon wieder sich füllen mit Corona-Patienten und wir auch darüber diskutieren, erneut sozusagen neue Möglichkeiten für die stationäre Behandlung von Corona-Patienten an anderer Stelle zu schaffen. Und das bedeutet natürlich implizit immer, dass dann andere Patienten, die eventuell sozusagen hier geplant waren, zu dem Zeitpunkt dann nicht entsprechend behandelt werden können. Insofern ist das schon eine schwierige Lage. Und wenn man jetzt sozusagen aus virologischer Sicht drauf guckt, dann ist es ja leider in der Tat so, dass die doch sehr niedrigen Impfraten in Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern eben dazu führen, dass immer noch ein größerer Teil der sächsischen Bevölkerung infektempfänglich ist. Und genau das ist das, was wir jetzt sehen. Wir sehen, dass im Wesentlichen die schweren Verläufe bei den Ungeimpften zu beobachten sind. Und das sind halt immer noch sehr viele. Und dann können Sie das runterrechnen sozusagen, dass das halt immer noch eine große Anzahl absolut gesehen von Menschen ist, die potenziell hier eine stationäre Behandlung bedürfen. Auf den Seiten, glaube ich, der sächsischen Regierung wird ja im Moment auch die Inzidenz nach ungeimpft und geimpft unterteilt. Und da sehen Sie ganz massiv, wie das jetzt auseinanderklafft. Das ist eine Welle der Ungeimpften.
Wir hatten hier Mitte September das letzte Mal zusammen im Corona-Cast gesprochen. Und da hatten Sie vor dieser Pandemie der Ungeimpften gewarnt. Also Sie meinen jetzt, wir stecken da jetzt mittendrin.
Ich bin, ja, das zeigen die Daten relativ klar. Die Inzidenz bei den Ungeimpften, das ist für Dresden aufgezeichnet, ist aber auch für andere Städte verfügbar, ist um Größenordnung höher als die Inzidenz unter den Geimpften. Und in der Tat ist es so, dass sich jetzt dieses Virus vorrangig bei den Ungeimpften verbreiten wird. Und das sehen wir jetzt aktuell. Und da wir leider immer noch eine Großzahl von Personen haben, die naiv sind, die also noch keinen Kontakt mit dem Virus gehabt haben, und die auch noch nicht geimpft sind, dann stellt das immer noch ein großes Potenzial dar, in dem das Virus sozusagen seinen Wirt suchen kann. Absolut immer noch zu viel, wenn man das sozusagen auf die verfügbaren Betten runterrechnet. Und Sie hatten vorhin auch noch kurz angesprochen, das hatte ich nicht zu Ende geführt. In der Tat sind die Ressourcen an Intensivbetten etwas runtergegangen, auch bundesweit so. Und das liegt daran, dass das Personal in den Krankenhäusern einfach durch die verschiedenen Wellen, die wir jetzt schon hatten, in gewisser Hinsicht auch ausgelastet ist und jetzt teilweise auch ausgebrannt ist, falsches, vielleicht das falsche Wort, aber überlastet ist und dann teilweise auch den entsprechenden Tätigkeit gewechselt hat. Und Intensivbetten sind eben nicht so leicht aufzufüllen, weil das speziell ausgebildetes Personal ist.
Jetzt hatten wir gesagt, Welle der Ungeimpften. Nun sehen wir aber auch, dass sich einige Geimpfte oder viele Geimpfte tatsächlich dann mit dem Virus anstecken. Wie groß ist diese Gefahr, dass so etwas tatsächlich passiert? Und welche Probleme leiten sich dann in der aktuellen Situation daraus ab?
Also, es ist völlig richtig, dass wir auch jetzt Infektionen bei Geimpften sehen. Es ist so, dass der Impfschutz auch nach mehr als 6 Monaten nach der letzten Impfung weiterhin einen sehr guten Schutz vor der schweren Erkrankung darstellt. Das will ich hier an dieser Stelle ausdrücklich nochmal betonen, weil das manchmal in der verkürzten Diskussion, in der Allgemeinheit vielleicht nicht ganz so klar ist. Auch nach über 6 Monaten wirkt die Impfung gegen die schweren Verläufe sehr gut. Der Individualschutz ist sehr hoch. Der geimpft ist, hat ein extrem niedriges Risiko, schwere Erkrankungen zu durchlaufen. Null ist das natürlich auch nicht, denn der Impfstoff hat keine 100-prozentige Wirksamkeit. Aber in der Tat ist es so, dass offensichtlich nach ungefähr 6 Monaten der Impfschutz jetzt dann doch so weit nachlässt, dass eine Infektion, die mit einem harmlosen, einfachen Erkrankungsverlauf einhergeht, nicht mehr richtig verhindert werden kann, nicht mehr effizient verhindert werden kann. Das zeigen auch die Daten aus Israel sehr klar, die ja früher höhere Impfraten hatten. Und insofern werden wir jetzt auch bei Geimpften vermehrt Infektionen sehen. Da ist es so, dass zum einen die Viruslast auch relativ hoch sein kann, die Menschen also auch infektiös sind, andere anstecken können. Das ist etwas, was man sicherlich diskutieren muss, wenn man über 2G zum Beispiel spricht. Auf der anderen Seite ist die Virusausscheidung immer noch verkürzt, sodass im Moment die Wissenschaft noch davon ausgeht, dass die Geimpften, selbst wenn sie sich infizieren, sagen wir mal, in der Gesamtheit weniger zu der Verbreitung des Virus beitragen, aber natürlich nicht sozusagen komplett steril sind und komplett sozusagen aus dem Infektionsgeschehen raus sind. Das wird so sein sozusagen. Deshalb ist ja jetzt auch die Diskussion zur entsprechenden Auffrischungsimpfung losgetreten worden. Und insbesondere für diejenigen, die besonders infektgefährdet sind, also erneut die älteren Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen, ist das sicherlich eine dringend notwendige Situation, jetzt den Impfschutz wieder aufzufrischen.
Jetzt mal ganz fachlich gefragt, was passiert bei einem Impfdurchbruch? Also was geht da im Körper schief?
Naja, was dabei passiert, ist vermutlich Folgendes. Sie haben durch die Impfung Antikörper. Diese Antikörper sind im Blut, aber auch im Gewebe vorhanden. Und wenn Sie sich jetzt mit dem Virus infizieren, dann kann es sein, dass es lokal zu einer Infektion der Atemwegsepithelien gibt, also der Zellen sozusagen, auf die das Virus als erstes draufgeht. Dann habe ich den harmlosen Verlauf. Aber die Verteilung des Virus im Blut und der Befall anderer Organe, das wird durch die im Blut vorhandenen Antikörper weiterhin gut unterdrückt. Und das führt dazu, dass halt die schweren Verläufe auch nach längerer Zeit noch sehr gut unterdrückt werden, aber die leichte Infektion eben nicht mehr. Wir nennen das sozusagen eine sterile Immunität, wenn gar keine Infektion mehr stattfindet. Bei dieser Impfung findet halt keine dauerhaft sterile Immunität statt, sondern die Geimpften können sich auch nochmal infizieren, können das Virus auch mit einer gewisser geringeren Wahrscheinlichkeit auch nochmal weitergehen. Aber sie erkranken eben nicht schwer. Insofern, das ist ja der wesentliche Punkt, der Individualschutz, den jeder von der Impfung haben möchte.
Jetzt ist es so, dass ich, vermehrt eben ältere Menschen nochmal anstecken können, obwohl sie geimpft sind, also es zu Impfdurchbrüchen kommt. Nun hat es beispielsweise diese Woche Kultusminister Christian Piwarz getroffen. Er ist 46 Jahre alt, also jetzt nicht unbedingt alt. Ich habe das Beispiel jetzt mal herausgegriffen, um eine Frage zu stellen. Hat man das Problem vielleicht unterschätzt?
Ich weiß nicht, ob man das unterschätzt hat. Das ist ja eine Infektionssituation und eine Impfung, die neu entwickelt worden ist. Und insofern wird man sozusagen die Dauer, also die Frage, wie lange die Impfung dann tatsächlich wirkt, und zwar sowohl gegen die schweren Infektionen als auch gegen jedwede Infektion, stellt sich jetzt halt sozusagen mit dem zunehmenden Abstand heraus, liegt irgendwo bei der leichten Infektion vielleicht für ein halbes Jahr. Ich glaube nicht, dass man das unterschätzt hat. Es war schon relativ klar, dass es wahrscheinlich keine dauerhafte sterile Immunität sein wird. Die Hoffnung war aber natürlich schon da, dass man mit einer besseren und höheren Durchimpfungsrate man sozusagen den Anteil der Bevölkerung, der dann noch für das Virus zur Verfügung steht, so klein kriegen würde, dass sich das Virus einfach nicht mehr gut ausbreiten kann. Nur bei, sagen wir mal, 55% Impfrate sind wir da halt nicht. Das muss initial mal berechnet ungefähr 2/3, 66% sein. Mit der stärker infektiösen Delta-Variante sind wir da bei 85%, wo wir hin müssen. Und die haben wir halt nicht. Und auch nicht aus der Kombination aus erkrankt plus geimpft.
Jetzt ist es so, dass eben durch Booster-Impfungen, Auffrischungsimpfungen, die Menschen, wo die Impfung länger als 6 Monate her ist, jetzt wieder eine Immunität herstellen sollen oder können. Die Sächsische Impfkommission empfiehlt das Boostern für alle Altersgruppen ab 18 Jahren. Seit Anfang dieser Woche kann man sich in Sachsen diese Auffrischungsimpfung geben lassen. Kurz erklärt, wie wirkt so eine Boosterimpfung und sollten darüber jetzt auch echt Jüngere nachdenken?
Also eine Booster- oder eine Auffrischungsimpfung ist im Prinzip eine Erinnerung an das Immunsystem, dass es diesen Erreger schon mal gesehen hat. Man nutzt den gleichen Impfstoff, den man initial für die Grundimmunisierung genutzt hat. Im Rahmen der Grundimmunisierung sind auch Gedächtniszellen entstanden. Das ist das Besondere an dem spezifischen Immunsystem, dass wir langlebige Gedächtniszellen haben. Und diese werden sozusagen durch den erneuten Kontakt, der jetzt im Rahmen der Auffrischung mit dem gleichen Impfstoff nochmal stattfindet, daran erinnert, fangen erneut an, Antikörper nachzuproduzieren und erhöhen sozusagen damit erneut unseren Schutz. Und insofern ist das im Prinzip eine Erinnerung, die man mit dem Impfstoff bewirkt und die dazu führt, dass jetzt erneut das Immunsystem getriggert wird. Es ist auch so, dass üblicherweise nach jeder Auffrischung danach am Ende etwas mehr dieser Gedächtniszellen überbleiben, wir also eine dauerhafte Steigerung sozusagen des Gedächtnisses haben.
Also je öfter man auffrischt, desto mehr kann sich der Körper daran erinnern, dass er immun ist eigentlich, oder?
Ja, beziehungsweise sozusagen man verhindert, dass dann so eine Abnutzung, die stattfindet, man frischt die sozusagen wieder auf und bringt die dann wieder auf so einen Ausgangsstand zurück. Ob das jetzt für Corona tatsächlich regelmäßiger noch der Fall sein wird, das vermag ich im Moment nicht abzuschätzen. Dafür gibt es im Moment auch meines Erachtens keine klaren Daten. Das ist schon nochmal eine andere Situation als bei der Virusgrippe, wo wir jedes Jahr neu impfen müssen, einfach weil die Viren sich so weit verändert haben. Das ist bei Corona erstmal nicht so in dem Ausmaß der Fall. Insofern ist unklar, ob das jetzt dann eine jährliche Impfung wird oder ich gehe eher davon aus, dass es das nicht wird. Sie hatten gefragt, ob das jetzt tatsächlich für alle sinnvoll ist. Es ist auf jeden Fall so, dass es nicht schadet, wenn man eine dritte Auffrischung macht. Insofern kann jeder davon profitieren. Die Frage ist tatsächlich sozusagen, ob das jetzt tatsächlich alle schon machen sollten. Auch hier gilt meines Erachtens eigentlich die Empfehlung der STIKO, also der bundesweiten Empfehlung, zunächst erstmal erneut die zu impfen, die ein echtes Risiko haben für die schweren Verläufe. Und das sind halt die älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankung und auch Menschen zum Beispiel, die regelmäßig potenziellen Kontakt mit Coronaviren haben, wie das medizinische Personal. Die sollten präferenziell die dritte Impfung bekommen. Das Gleiche wie bei einer Auffrischung würde übrigens auch passieren, wenn Sie jetzt auf natürlichem Wege tatsächlich mit einem Coronavirus Kontakt haben. Auch dann werden diese Gedächtniszellen daran erinnert. Das habe ich schon mal gesehen. Ich fange wieder an zu arbeiten. Und das ist das, was Professor Drosten mal vor kurzem, glaube ich, auch etwas missverständlich vielleicht, er ist missverstanden worden, gesagt hat, dass wenn jetzt eine Infektion zu einem Geimpften käme, dann würde das Immunsystem ebenfalls nochmal sehr gut aktivieren. Und das passiert wahrscheinlich auch im Moment schon, dass diejenigen, die geimpft sind und irgendwo Kontakt haben, ohne sich zu infizieren, im Prinzip eine natürliche Auffrischung bekommen. Und insofern kann man schon sagen, dass man sich zunächst erstmal mit der dritten Impfung vielleicht auch auf die konzentrieren sollte, die das tatsächlich am nötigsten haben und die, die im Moment sozusagen ein sehr niedriges Risiko für einen schweren Verlauf haben, weil sie jung sind, keine Risikoerkrankungen haben, nicht als erste die dritte Impfung brauchen.
Im Zweifel bemerken dann aber diese Geimpften eine Ansteckung vielleicht nicht, was ja auch ein Risiko darstellt.
Ja, das ist richtig. Wie gesagt, über das Ausmaß der Verbreitung durch Geimpfte gibt es ein bisschen gibt's Unklarheiten, wie viel das zum Gesamtausbreitungsverlauf im Moment beiträgt. Aber ja, es ist natürlich richtig, wenn zum Beispiel jemand, der zu Hause dann mit Oma und Opa zusammenlebt oder mit älteren Mitbürgern oder mit zu Hause im Haushalt Personen hat, die besonders gefährdet sind, dass der natürlich dann sozusagen auch präferenziell an eine dritte Impfung denken
oder halt nicht geimpfte Personen im eigenen Umfeld sind. Dann.
Ja, das ist richtig. Da würde das sicherlich auch Sinn machen. Aber ich denke, ansonsten würde ich hier im Moment der STIKO-Empfehlung folgen, zunächst erstmal prioritär mit der dritten Impfung diejenigen versuchen zu erreichen, die wirklich die Gefahr für die schweren Verläufe auch haben.
Sie sagten vorhin, dass man mit dem gleichen Impfstoff aufgefrischt wird wie mit dem man geimpft wurde. Gibt es da auch Kombinationsmöglichkeiten oder ist das so?
Ja, also grundsätzlich muss das Immunsystem das gleiche Antigen sehen, aber es ist ohne Probleme möglich, dass man bei den mRNA-Impfstoffen zwischen den mRNA-Impfstoffen tauscht. Und es wird explizit empfohlen, dass wenn man mit Vektorimpfstoffen geimpft war, man jetzt mit einem mRNA-Impfstoff aufgefrischt wird. Die haben aber als Zielstruktur kodieren die ja alle für das Spike-Protein, für das S-Protein. Und das ist das, was das Immunsystem am Ende sehen muss. Die Art und Weise, wie es das zu sehen bekommt, unterscheidet sich halt zwischen den mRNA und den Vektorimpfstoffen. Jetzt sollte die Auffrischung mit dem mRNA-Impfstoff sein. Und diejenigen, die mit dem Vektorimpfstoff zunächst geimpft worden waren, da nennt sich ja das dann ein heterologes Schema, weil man sozusagen den Impfstoff wechselt. Die sehen aber trotzdem das gleiche Antigen. Und hier ist sogar gezeigt worden, dass diese Kombination besonders effektiv ist. Also erst Vektor und dann mRNA macht eine sehr gute Immunantwort auch.
Es gibt relativ kostenintensive Möglichkeiten, eine Antikörperbestimmung zu machen. Kann man aus so einer Antikörperbestimmung ableiten, wie geschützt man ist, ob ein Booster sinnvoll ist? Manche Leute fragen sich das auch.
Also jetzt bin ich Mikrobiologe und wir machen selber solche Antikörperuntersuchungen, aber ich kann klar sagen, ich halte da nichts von. Es ist so, dass man bei den Antikörpermessungen im Moment keinen sicheren Schwellenwert kennt, ab dem man sicher sagen kann, ab hier ist ein Schutz vorhanden und unterhalb dieses Schwellenwertes ist kein Schutz vorhanden. Und insofern ist die Bestimmung, die man technisch machen kann, wenig aussagekräftig, weil aus dem Ergebnis ziehe ich nachher nichts raus. Natürlich könnte man sich überlegen, dass jemand, der zweimal geimpft ist und gar keine Antikörper entwickelt hat, dann auch ein Kandidat wäre, der vielleicht doch besser jetzt schnell eine dritte Impfung braucht. Aber die Raten dieser Personen, die also gar nicht geantwortet haben nach den ersten zwei Impfungen, die ist halt extrem gering. Und da ist die Frage, ob es das wirklich den Aufwand wert ist, jetzt alle untersuchen zu wollen. Ich würde das nicht machen, weil es leiten sich keine individuellen Konsequenzen aus der Bestimmung des Antikörperwerts ab.
Also einfach im Zweifel eine Auffrischung draufpacken und dann weiß man, dass es besser ist.
Genau, wir machen das bei vielen anderen Impfungen ja auch. Da wird nicht kontrolliert vorneweg, ob die Antikörper möglicherweise sogar noch ausreichen würden, sondern da gibt es eine Empfehlung sozusagen, alle 10 Jahre Tetanus auffrischen zu lassen spätestens. Und hier ist es auch so, dass die zusätzliche Impfung hat kein andersartiges Risiko als das, was bei dem ersten und bei dem zweiten Impfen aufgetreten ist. Die lokalen Nebenwirkungen, die man dort hatte oder auch systemische Nebenwirkungen, Fieber, Abgeschlagenheit mal, das sind grundsätzlich die gleichen, die man auch bei der dritten Impfung beobachten wird. Da gibt es kein andersartiges Risiko.
Packen wir mal dieses ganze Thema Auffrischungsimpfung, Boosterimpfung zur Seite. Viele spannende Informationen dazu auf jeden Fall schon mal. Kommen wir doch mal auf die aktuelle Lage. Mein Eindruck ist, dass die Mehrheit der Menschen und auch die Politik trotz der Warnungen aus der Wissenschaft und der sich jetzt abzeichnenden Entwicklung irgendwie überrascht ist oder überrascht tut. Woran glauben Sie, liegt das? Hat man sich vielleicht zu früh zu sicher gefühlt?
Ja, ich glaube schon, dass man sozusagen natürlich durch die Entwicklung, die wir im Sommer erneut hatten, nämlich das Abflauen der Welle und dann doch sehr niedrige Infektionszahlen den ganzen Sommer über hinweg, und gleichzeitig sozusagen einer Impfkampagne, die ja durchaus angelaufen ist und dem Vorhandensein eines Impfstoffs eine gewisse Sicherheit gewogen hat, dass man es bis zum Herbst schon hinkriegen wird, dass wir ausreichend Geimpfte haben und man dadurch sozusagen gar nicht mehr in eine vierte Welle kommen kann. Ich glaube, das ist ein bisschen menschlich sozusagen. Manchmal auch die Augen nicht ganz aufzumachen, obwohl man sozusagen mit gutem Wissen eigentlich schon sehen kann, dass dort erneut was auf einen zukommt. Ich sehe das Hauptproblem tatsächlich in den sehr niedrigen oder in den nicht ausreichenden, sehr niedrig ist ja auch falsch, in den nicht ausreichend hohen Impfraten, dass halt immer noch ein größerer Teil der Bevölkerung infektempfänglich ist. Und es ist auch völlig klar, wenn der Impfstoff, die Impfstoffe, die verfügbar sind, haben eine gute individualprotektive Wirkung. Derjenige, der geimpft ist, ist wirklich sehr gut vor den schweren Verläufen gefeit. Es ist völlig klar, dass man auch mit Impfungen nicht erreichen wird, dass dieses Virus dauerhaft aus der Bevölkerung wieder verschwindet. Aber wir erreichen damit, dass die Intensivstationen eben nicht überlastet werden. Aber das erreichen wir erst, wenn halt ein höherer Teil tatsächlich geimpft ist.
So schnell wird das jetzt nicht machbar sein. Jetzt müssen wir wohl oder übel mit der sich zuspitzenden Lage umgehen. Detaillierte Voraussagen sind immer schwierig. Lassen Sie uns deshalb vielleicht trotzdem mal so 2 bis 4 Wochen vorausschauen. Was kommt da jetzt?
Also ich kann jetzt sozusagen ich kann ja nicht in die Glaskugel sehen am Ende, aber ich würde im Moment bei dem jetzigen Verlauf und sagen wir mal auch dem jahreszeitlichen Ablauf, der vor uns liegt und der aktuellen Dynamik bei den weiteren Impfungen, die ja fast zum Erliegen gekommen ist, offensichtlich sind die sich bisher nicht haben impfen lassen wollen, schwierig zu erreichen, befürchten, dass wir jetzt doch sehr schnell sozusagen hier die Inzidenzen weiter nach oben bringen. Und das führt dann unweigerlich dazu, dass in den Krankenhäusern vermehrt Leute auch hospitalisiert werden. Und wir insofern schon diese Überlastungsstufe in 4 Wochen drohend vor den Augen haben. Und dieses wiederum würde ja dann bedeuten, dazu wird ja auch in Sachsen gerade nochmal getagt wegen der Corona-Schutzverordnung, dass man sich doch gezwungen sehen wird müssen, weitere Maßnahmen zu ergreifen, wo das Instrumentarium dann auch wieder beschränkt ist. Denn das ist nicht grundsätzlich anders als das, was wir im Frühjahr und im letzten Jahr hatten.
Im vergangenen Winter gab es auch eine Situation, da wussten dann Bestatter nicht mehr, wohin mit den Toten. Ist dieses Szenario jetzt noch weit entfernt oder rückt sowas auch in den Bereich des Wiedermöglichen?
Das vermag ich tatsächlich nicht einzuschätzen. Wenn man sich im Moment die Entwicklung der Todesfallstatistik anschaut, dann scheint die schon etwas losgekoppelt zu sein von den intensivmedizinischen Behandlungen. Wir sehen dort, dass von den wirklich gefährdeten Patienten sehr hohen Alters mit Vorerkrankten, die dann auch leider sehr schnell an der Erkrankung verstorben sind, die sind im Moment noch nicht auf den Intensivstationen oder seltener, weil da ja doch relativ gute Impfraten erreicht sind. Insofern hätte ich weiterhin die Hoffnung, dass wir bei den Todesfällen nicht in diese Situation kommen. Aber was sich davon klar zeigt, ist, dass die Intensivstationen, auf denen dann Patienten auch sehr lange beatmet werden müssen, sehr lange behandelt werden müssen, das führt natürlich zu einer enormen Belastung und auch zu einem gewissen Verstopfen ja dieser Situation, dass dort die Belastung sich jetzt schon wieder als sehr hoch abzeichnet und auch noch höher wird in den nächsten Wochen.
Sie sprachen gerade eben schon an, in Sachsen wird man ja jetzt in einer Sondersitzung noch diese Woche am Freitag entscheiden über eine neue Corona-Verordnung. Es geht hin zu noch mehr 2G oder es geht hin zu 2G. Ist das aus virologischer Sicht der richtige Weg?
Ja, ich glaube, dass es der richtige Weg ist, weil es sozusagen im Moment die einzige Möglichkeit ist, offensichtlich die Ungeimpften tatsächlich auch nochmal zusätzlich zu schützen. Bei dem 2G geht es ja, also es ist völlig klar, dass auch in einer 2G-Situation Infektionen werden stattfinden können. Denn wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass auch Geimpfte sich infizieren können und auch Virus mal weitergeben können. Aber in der 2G-Situation werden alle die dann sozusagen versammelt sind, dadurch, dass sie geimpft sind oder dadurch, dass sie genesen sind, vor den schweren Verläufen geschützt sein. Das heißt, die können zwar erkranken, die werden aber nicht die schweren Verläufe machen oder nur ganz selten und tragen damit in der Masse nicht zu der Überlastung oder zu der Belastung der Krankenstationen bei. Das heißt, bei der 2G-Sache kann der Schutz nur darauf abgerichtet sein, sozusagen den Ungeimpften tatsächlich zu schützen. Wenn der getestet wäre, wie bei 3G, dann wissen wir, dass der im Moment nicht infektiös ist, aber er kann sich ja trotzdem von einem der 2Gs, Genesenen und Geimpften, infizieren und würde dann auch wieder prozentual häufiger den schweren Verlauf machen. Insofern ist das ein Schutz der Ungeimpften, der sozusagen aufgrund dessen, dass die Impfraten nicht ausreichend hoch sind, jetzt per Verordnung erneut sozusagen vorgegeben wird. Das ist ja sowas, im Prinzip ist es ein gewisser sage ich mal, Lockdown für Ungeimpfte, den man hier macht, der sozusagen als eine Schutzmaßnahme für Ungeimpfte erfolgt, um die Überlastung von Intensivstationen zu verhindern.
Also auf jeden Fall ein kausaler Zusammenhang. Wenig geimpfte Personen gibt es ja in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Uns ist jetzt aufgefallen, dass im Schulbereich die neuen Corona-Regeln, die jetzt kommen, tatsächlich etwas gelockert werden, während wir über 2G diskutieren, pauschalen Wechselunterricht oder feste Gruppen wird es nicht geben, auch im Hinblick auf das Ende der pandemischen Lage. Ergibt das aus Ihrer Sicht dann Sinn? Wenn wir auf der einen Seite über 2G reden, aber auf der anderen Seite bei Kindern und Jugendlichen ein Stück weit was lockern.
Ja, das ist tatsächlich, also das lässt sich nicht in ganz wenigen Worten zusammenfassen. Was wir wissen ist, dass Kinder und Jugendliche in extremen Ausnahmefällen nur schwere Verläufe machen. Das heißt, selbst wenn sie sich infizieren, stellen sie keine Belastungssituation für das Krankenhaussystem dar, weil sie nicht die Kinderintensivstationen füllen. Das sehen wir bei anderen Infektionen, aber das sehen wir bei der Corona-Infektion der Kinder seltener. Und genau das habe ich ja eben versucht rauszuarbeiten, ist der Grund, warum man sozusagen im Erwachsenenbereich jetzt versucht, die Ungeimpften in gewisser Hinsicht durch Verordnung, sag ich mal, nicht vor sich selbst, aber vor der Infektion zu schützen, wenn man die Impfung
aber darf ich kurz
will. Das haben wir bei Kindern nicht in diesem Ausmaß.
Aber Kinder könnten ja genauso auch Ungeimpfte anstecken, ne?
Ja, das ist richtig. An der Stelle haben wir dann tatsächlich keine Schutzsituation. Wenn sozusagen im häuslichen Bereich die Eltern ungeimpft wären, dann wird es dort ein höheres Risiko geben, dass sich die Eltern auch anstecken. Deshalb ist es ja umso wichtiger, dass insbesondere die wieder gefährdet sind und dann im gleichen häuslichen Bereich wie Kinder sind, dass die auf jeden Fall einen Impfschutz haben sollten. Nur trotzdem, was Sie ja eben ansprechen, ist eine Diskussion, die auch die STIKO sozusagen schon mal erwähnt hat. Wir tragen dann hier sozusagen das Nicht-Impfen oder das sich nicht schützen wollen des Erwachsenen auf den Rücken der Kinder aus, wenn wir die Kinder sozusagen hier durch verschiedene Maßnahmen versuchen, dort Infektionen massiv zu beschränken. Und ich glaube, insofern ist das schon etwas, was man rational nachvollziehen kann, weil wir ja inzwischen auch sehen, dass die, ich sage mal, Schäden und Komplikationen, die eintreten durch nicht ausreichende Beschulung oder nicht korrekte Beschulung, dass die durchaus erheblich sind, was zum Beispiel psychische Folgeschäden oder Komplikationen angeht und auch das Lernen an sich angeht. Und insofern halte ich es schon für, sagen wir mal, berechtigt, auch aus virologischer Sicht, dass man diesen Weg geht, zu sagen, bei den Kindern, die einfach für sich kein Individualrisiko haben, brauche ich keine Maßnahmen, um dort eine maximale Risikoreduktion zu betreiben. Wohl, sehr wohl wissend, dass im häuslichen Bereich dann auf Eigenverantwortung gesetzt werden muss.
Jetzt haben wir über 2G gesprochen, um noch mal kurz eine abschließende Frage zu stellen. Sie sagten, das ist so etwas wie der Lockdown für die Ungeimpften, ein schönes Bild, wie ich finde. Jetzt ist es ja so, dass die kostenlosen Bürgertests im Oktober, Anfang Oktober abgeschafft worden sind. Die sind nicht mehr möglich. Hielten Sie es vor dem Hintergrund, dass es eben darum geht, auch die Ungeimpften ja zu schützen, dass es diese kostenlosen Testangebote wieder gibt?
Da habe ich keine abschließende Meinung zu. Es ist so, dass Sie ja den Ungeimpften oder sagen wir mal, die durch die Bürgerteste nicht zwanghaft jemanden schützen, weil in dem Moment, wo er positiv getestet wird, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das macht dann einen Sinn, wenn ich sozusagen damit versuche, ein Infektionsgeschehen insgesamt besser unter Kontrolle zu haben, indem ich dann Infektionen frühzeitig identifiziere, nachverfolge und versuche, durch entsprechende Maßnahmen die weitere Ausbreitung zu verhindern. Ich glaube, wir sind an diesem Punkt schon wieder so weit, dass wir die Infektketten nicht mehr alle verfolgen können. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, dass sich jeder mit einer Impfung selbst entschlossen sozusagen hier in Eigenverantwortung schützen kann. Und das muss in gewisser Hinsicht natürlich auch erstmal sozusagen wahrgenommen werden. Und dann ist es natürlich die individuelle Entscheidung jedes Einzelnen, wie ich mich dazu verhalte. Nur man muss, glaube ich, man muss schon anerkennen, dass im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir die kostenlosen Bürgertests als ein Instrument genutzt haben, um Infektketten schneller zu verfolgen, weil noch kein Impfstoff da war, wir jetzt die Möglichkeit haben, dass jeder sich selbst schützen kann durch die Impfung.
Also ein Jein mit Tendenz zum Nein, würde ich sagen.
Ja, so würde ich im Moment wahrscheinlich zustimmen. Wenn man das konsequent durchdenkt, macht es natürlich weiter Sinn, sozusagen alle kostenlose Bürgertests anzubieten. Aber das ist ein sehr großer Aufwand, den ich betreiben muss. Und ich habe andere Möglichkeiten, mit denen ich viel effizienter die entsprechenden Infektketten unterbrechen kann. Und auch wenn ich mich jetzt wiederhole, das ist halt die Impfung. Und da muss ich natürlich zwei Güter gegeneinander auch irgendwann mal abwägen.
Würde ich sagen, nehmen wir das als Schlusswort. Das war Alexander Dalbke, Leiter des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Virologie an der TU Dresden. Danke, dass Sie sich einmal mehr die Zeit für uns im Corona-Cast genommen haben.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, das klingt alles irgendwie nicht so schön und nach ungemütlichen nächsten Wochen, die uns da bevorstehen. Um der aktuellen Entwicklung entgegenzuwirken, will man in Sachsen die Corona-Regeln also anpassen, etwas verschärfen. Im Gespräch mit Alexander Dalbke eben klang das schon an. Am Ende dieser Folge Corona-Cast vertiefen wir das noch ein bisschen in unserem Newsblog. Sachsens Regierung hat an diesem Dienstag über Eckpunkte einer neuen Corona-Verordnung informiert. Die Verordnung soll schon am Montag kommender Woche gelten und in einer Sondersitzung an diesem Freitag verabschiedet werden. Welche Eckpunkte bisher bekannt sind, das erklärt jetzt sächsische.de-Reporterin Andrea Schave. Sie hat sich bereits mit dem Entwurf auseinandergesetzt. Andrea, was plant Sachsen?
Es geht vor allen Dingen um die Ausweitung des 2G-Modells, also die Beschränkung des Zugangs zu verschiedenen Lokalitäten nur noch für Geimpfte und Genesene. Das gilt vor allen Dingen für die Bereiche Innengastronomie, Veranstaltungen, Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater, sowie in Clubs, Diskotheken und Bars. Da sollen dann Ungeimpfte nur mit Test nicht mehr rein dürfen. Das gilt auch für Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern, wo nur noch Geimpfte und Genesene Zugang haben. Außerdem plant Sachsen die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn. Und es gibt neue Empfehlungen für die Arbeitgeber. Da sollen natürlich alle, die können, wieder in Homeoffice gehen. Und es wird eine 3G-Regel am Arbeitsplatz empfohlen. Also alle Mitarbeiter, entweder sind sie geimpft, genesen oder sie werden halt getestet, um einfach das Umfeld am Arbeitsplatz sicher zu machen.
Soweit Andrea Schave, Reporterin von sächsische.de zu den geplanten neuen Corona-Regeln in Sachsen. Der Freistaat ist allerdings nicht allein damit, die Regeln angesichts steigender Fallzahlen zu verschärfen. In Baden-Württemberg gelten schon ab diesem Mittwoch strengere Regeln für Menschen ohne Impfung. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in dem Bundesland für zahlreiche Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen einen kostenintensiven PCR-Test vorweisen. In Bayern wird noch beraten, wie es genau weitergeht. Geplant ist dort unter anderem die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder einzuführen. Und dann beschäftigen uns noch, wie hier im Corona-Cast schon gehört, die Corona-Fälle in der sächsischen Staatsregierung. Bei Kultusminister Christian Piwarz wurde das Virus mittels PCR-Test nachgewiesen. Der Minister befinde sich nach Angaben seines Ministeriums in häuslicher Isolation und zeige Erkältungssymptome. In Sachsens Regierung ist Piwarz nicht der erste Corona-Fall. Vergangenes Jahr im Dezember machte Umweltminister Wolfram Günther eine Infektion durch. Im November 2020 der Minister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt. Damals gab es jedoch noch keine Impfung. Inzwischen sind alle Mitglieder des Kabinetts vollständig geimpft, demnach auch Piwarz. Auch der Verdachtsfall bei Michael Kretschmer beschäftigt uns weiter. Er hatte sich in Quarantäne begeben, nachdem am vergangenen Wochenende dessen Frau positiv getestet wurde. Ein erster PCR-Test sei negativ gewesen, hieß es aus der Staatskanzlei am Dienstag. Um sich aus der Quarantäne zu begeben, werde am Freitag erneut getestet. Sächsische.de berichtet darüber. Ja, damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Wie immer stelle ich zum Thema dieser Folge passende Inhalte in die Beschreibung der Episode. Nahezu rund um die Uhr zu Corona, aber auch allen anderen wichtigen Themen informieren Sie meine Kollegen auf sächsische.de. Ich bin Fabian Deike, bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.